herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Freitagabend. Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das. Natürlich sind wir wie immer live aus Norddeutschland. Sagen Sie, kennen Sie eigentlich noch jemanden, der glaubt, unsere Wirtschaft würde brummen? Unserer Industrie stünde eine rosige Zukunft bevor. Wir sprechen heute darüber, wo es hakt und wie es besser werden könnte. Über eine Rentenreform und die Sozialsysteme. Sie ist Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und berät damit direkt die Bundesregierung. Gemeinhin nennt man diese Funktion Wirtschaftsweise. Professor Veronika Grimm, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Hallo, ich grüße Sie.
Sagen Sie, wie war denn eigentlich aus Nürnberg, sind Sie angereist? Dort sind Sie als Professorin. Wie haben Sie denn die Anreise heute erlebt?
Ja, heute war es nicht ganz so flüssig. Also ich musste mit dem Auto kommen, weil die Bahn nicht fährt und wahrscheinlich Flugzeug auch schwierig gewesen wäre. Aber normalerweise würde man Bahn fahren und das ging heute eben nicht.
Überall hört man was von Streik. Es ist die 5. Streikwelle bei der Deutschen Bahn in diesem Jahr. Ist das auch so eine Art Sinnbild für Deutschland inzwischen?
Ja, es ist ein Ausdruck davon, dass die Gewerkschaften eine gewisse Verhandlungsmacht haben. Ich meine, einerseits sind ja die Löhne durch die Inflation sehr stark gesunken, die Reallöhne sind gesunken und jetzt möchte man natürlich wieder aufholen und die Arbeitsbedingungen verbessern.
Was durchaus legitim ist.
Das ist legitim. Es gibt auch Fachkräftemangel, deswegen haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich Verhandlungsmacht. Und jetzt muss man natürlich aufpassen. Man sieht ja schon, dass es in die Diskussion kommt und es wird auch schon darüber geredet, beim Streikrecht anzupacken, zum Beispiel eine Schlichtung gesetzlich vorzuschreiben, bevor gestreikt werden kann. Ja, diese Diskussionen finden jetzt schon statt und ich glaube, es ist ein bisschen eine Gratwanderung. Man versucht natürlich, seine Interessen durchzusetzen, ist auch legitim, aber man muss auch aufpassen, dass man nicht übers Ziel hinausschießt, weil sonst könnte man vermuten, dass die Politik irgendwann Maßnahmen ergreift.
Und dann kommt noch die Generation Z dazu, die sogenannte jüngere Generation, wo halt die Work-Life-Balance sehr stark im Vordergrund steht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, mehr verdienen auf der einen Seite und immer weniger arbeiten auf der anderen Seite. Das klingt natürlich nach paradiesischen Zuständen, aber ist das verkraftbar?
Ja, das ist natürlich ein Verhandlungsprozess. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben Arbeitskräftemangel und das wird auch noch stärker so werden, weil die Babyboomer-Generation, die gehen in den Ruhestand, dann sinkt das Arbeitsvolumen, das wir zur Verfügung haben. Und das heißt, die Verhandlungsmacht ist da. Die Präferenzen sind auch so, wenn man Umfragen anguckt, dann sieht man 32,5 Stunden pro Woche. Das ist so die Wunscharbeitszeit. Wenn man aber jetzt im Aggregat guckt, also insgesamt, wie viel Arbeitsvolumen steht dann zur Verfügung, dann wird das sehr, sehr wenig werden. Und das geht in Deutschland auf die Produktivität. Wir haben das abgeschätzt im Sachverständigenrat. Und wenn das Arbeitsvolumen so sinkt, wie es zu erwarten ist und sich nicht viel tut bei den Investitionen, dann werden wir nur noch 0,4% wachsen pro Jahr in diesem Jahrzehnt. Und das ist ein Drittel von dem, was wir im letzten Jahrzehnt erlebt haben. Und das zeigt schon, da ist weniger Spielraum dann für Verteilung. Mhm. Der Staat hat weniger Steuereinnahmen. Dann wird es schon eng. Also wir müssen uns schon anstrengen, sozusagen das Wachstum wieder zu befördern.
Wir vergessen teilweise, hat man zumindest das Gefühl, dass das ganze Geld, was wir verteilen, ja irgendwo auch mal verdient werden muss.
Ja, genau. Und ich meine, da ist Arbeitsangebot natürlich eine ganz wichtige Komponente. Also wenn die Leute immer weniger arbeiten wollen, dann ist das für jeden Einzelnen verständlich. Aber insgesamt geht es dann eben nicht auf, dass wir unseren Lebensstandard so halten können wie bisher.
Das ist sehr, dass Sie unser Gast sind heute Abend. Eine der 5 Wirtschaftsweisen ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Professor Veronika Grimm, kurzes Porträt ihrer Arbeit jetzt von Maike Krämer.
Sie zählt zu Deutschlands Top-Ökonominnen. Veronika Grimm, Professorin in Nürnberg, forscht seit Jahren auch intensiv zu Energie- und Klimapolitik.
Von daher geht das Hand in Hand. Klimaschutz und tatsächlich wirtschaftlich neue Chancen nutzen.
Geboren in Rendsburg in Schleswig-Holstein, wächst in Hamburg auf. Nach Jahren an unterschiedlichen Universitäten im In- und Ausland landet sie mit ihrer Familie in Nürnberg. Lehrt viele Jahre an der Friedrich-Alexander-Universität und jetzt an der Technischen Universität. Seit 4 Jahren ist sie eine der 5 führenden Köpfe des Landes. Eine sogenannte Wirtschaftsweise. Sie berät die Bundesregierung und die Bevölkerung bei wirtschaftspolitischen Themen. Eine gefragte Expertin mit Durch- und Weitblick.
Es wird auch eine Weile dauern, bis wir uns wieder erholen. Man muss jetzt aber einen kühlen Kopf bewahren, sich nicht in Panik reden und langfristige strukturelle Maßnahmen vorantreiben.
Welche Reformen sind jetzt wichtig? Wie wird Deutschland als Wirtschaftsstandort wieder attraktiver? Professor Dr. Veronika Grimm.
Ja, und damit wir da erstmal alle auf dem gleichen Stand sind. Was sind denn genau die Aufgaben des Sachverständigenrates?
Ja, der Sachverständigenrat ist ein unabhängiges Gremium, das eingesetzt wird von der Bundesregierung. Jedes Jahr wird ein Mitglied neu berufen, also die Amtszeiten laufen versetzt aus, damit nicht die Bundesregierung alle auf einmal umbesetzen kann sozusagen. Und wir schreiben Gutachten zur gesamtwirtschaftlichen Lage, in der wir die aktuelle Situation analysieren und dann Handlungsoptionen aufzeigen, wie man Deutschland wieder auf Vordermann bringen kann, auf Fehlentwicklungen hinweisen.
Ist die Bundesregierung gebunden an diese Gutachten?
Nein, sie ist nicht dran gebunden. Der Sachverständigenrat existiert seit 60 Jahren. Ludwig Erhard hat dafür mal gekämpft, hat den ins Leben gerufen. Adenauer war damals dagegen. Er hat gesagt, wir wollen uns doch nicht so eine Laus in den Pelz setzen. Das nervt, das ärgert ja, wenn da unabhängige Berater von der Seitenlinie dauernd kommentieren. Und die Bundesregierung muss antworten auf unsere Gutachten. Also wir legen das Gutachten vor und im Jahreswirtschaftsbericht muss die Bundesregierung antworten. Das heißt, sie müssen es gelesen haben, müssen sich mit den Themen beschäftigt haben, aber machen, was wir empfehlen. Wir dürfen eh nichts empfehlen, wir zeigen Optionen auf, aber danach richten muss man sich nicht.
Sie sind seit 2020 dabei.
Genau.
Wie wird man in diesen Sachverständigenrat berufen?
Man wird gefragt, die Bundesregierung identifiziert geeignete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und dann wird man angerufen und gefragt, ob man bereit wäre, Mitglied zu werden.
Drei Frauen, zwei Männer, so ist die aktuelle Position im Sachverständigenrat. Von der Bundesregierung kommen Vertreter, auch von den Gewerkschaften ein Vertreter und von der freien Wirtschaft kommen auch Vertreter, damit eben auch Interessenausgleich besteht.
Ja, alle werden von der Bundesregierung benannt und es ist eine informelle Regel, dass ein Mitglied von den Gewerkschaften nominiert wird und das wird dann durch die Bundesregierung ernannt und ein Mitglied wird von den Arbeitgeberverbänden nominiert und die Bundesregierung ernennt dann diese Person auch.
Jetzt haben Sie kürzlich einen Aufsichtsratsposten bei Siemens Energy angenommen, der auch bezahlt wird. Das darf man natürlich nicht vergessen. Und da gibt es Kritik. Es gäbe da möglicherweise einen Interessenskonflikt. Warum sehen Sie das nicht so?
Ja, im Sachverständigenratsgesetz, der Sachverständigenrat hat ja ein eigenes Gesetz. Und da ist es sehr klar festgelegt sozusagen, was inkompatibel ist mit einer Mitgliedschaft im Sachverständigenrat. Der Sachverständigenrat ist Kraft Gesetzes, besonders unabhängig von der Bundesregierung. Man darf nicht Mitglied einer öffentlichen Institution, einer Behörde sein. Man darf nicht Mitglied eines Verbands sein oder für einen Verband arbeiten. Also man soll besonders unabhängig sein von den Organen, die man berät. Aber diese Mitgliedschaften, zum Beispiel in Aufsichtsräten, die sind nicht ausgeschlossen und dadurch, dass diese Aufzählung so umfassend ist, eben explizit auch erlaubt dadurch. Und insofern ist das Gesetz hat den Sinn und Zweck offensichtlich, die Bundesregierung zu beraten. Die Themen sind auf einer sehr hohen Flughöhe, betreffen nicht einzelne Unternehmen. Und deswegen ist das mit dem Gesetz kompatibel. Wenn jetzt aber der Sachverständigenrat oder ich gefragt würde, irgendwas zu beurteilen, was explizit dann Siemens Energy betreffen würde. Dann würde ich natürlich sagen, in dieser Doppelfunktion bin ich dann, also wenn es jetzt direkt das Unternehmen betreffen würde, dann würde ich natürlich in dieser Doppelfunktion sagen, nee, da bin ich nicht sprechfähig.
Mhm. Auch wodurch das Unternehmen profitieren könnte?
Genau, da wäre ich nicht sprechfähig. Das müsste ich dann eben auch anzeigen und deutlich machen. Diese Doppelfunktion ist ja auch transparent. Deswegen ist es ja auch jedem klar, warum ich in dem Moment nicht sprechfähig bin. Allgemeine energiewirtschaftliche Fragen, das ist schon anders. Da ist das Unternehmen vielleicht irgendwo Lieferant von Teilen oder Wettbewerber an den Märkten. Das ist eine hohe Flughöhe, wie man jetzt zum Beispiel die Strombörse organisiert. Da ist der Effekt auf das Unternehmen sehr, sehr indirekt.
Gibt es denn überhaupt im Sachverständigenrat Menschen oder Mitglieder von den Fünfen, die ganz ohne Interessen sind?
Das kann man bezweifeln. Jeder Mensch hat irgendwelche Werturteile. Wissenschaftler schreiben auch Gutachten, Wissenschaftler halten Vorträge.
Die auch bezahlt werden?
Parteimitgliedschaften. Also letztlich ist das auch gar nicht wünschenswert, dass da völlig urteilsfreie Wesen beraten. Ich glaube, die gibt es auch letztlich nicht. Ich glaube, wir müssen auch akzeptieren, dass jeder seine Werturteile mitbringt, in Beratungsgremien auch. Diese Beratungsgremien treffen ja keine Entscheidungen. Insofern, und Was man auch sehen muss, ist, dass wir jedes Wort im Gutachten, alles wird diskutiert. Und wenn man da Inhalte reinbringen muss, dann muss man die vier anderen von den Inhalten in der Sache überzeugen. Und dadurch, dass wir uns da sehr stark in der Sache reiben, ist es ja auch nicht so, dass wir da irgendjemandem was unterjubeln können, sondern diese Texte sind wirklich hart ausgehandelt und zwar auf der Basis von Sachargumenten.
Die Funktion des Rates und die Kritik an dem, was Sie jetzt mit dem Aufsichtsratposten haben, haben wir abgehakt. Jetzt können wir uns der Wirtschaft zuwenden. Und da gab es einen ziemlichen Knall, was auch die Reaktion des Wirtschaftsministers angeht. Da hat es nämlich einen Bericht des Bundesrechnungshofs zur Energiewende gegeben. Und der war sehr kritisch. Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Und dabei hieß es doch früher immer noch, Wind und Sonne schicken keine Rechnung. Scheint doch ein bisschen anders auszugehen. Ist denn der Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet, so wie es in dem Bericht heißt?
Ja, ich glaube, wir haben schon signifikante Herausforderungen vor der Brust. Das ist ja richtig. Man sollte in die Zukunft gucken. Man sollte jetzt gucken, was man tun muss und dabei eben auch alle Handlungsfelder in den Blick nehmen.
Aber nur Ausbau, in die Zukunft gucken reicht auch nicht, weil die Unternehmen sind ja jetzt. Sie müssen ja jetzt Strompreise bezahlen.
Ja.
Sie müssen jetzt auf Basis der Preise Planungen vornehmen.
Da würde ich jetzt nicht ganz zustimmen. Wenn man sich glaubwürdig darum kümmert, dass in der Zukunft die Dinge sich in die richtige Richtung entwickeln und jetzt tatsächlich die Stromkosten gedämpft werden, dann ist es natürlich schon attraktiv für Unternehmen, weil Unternehmen investieren natürlich in Erwartung zukünftiger Rahmenbedingungen. Ja, also wenn ich jetzt investiere, dann muss ich erstmal investieren, die Anlagen bauen, bis ich die in Betrieb nehmen kann. Und das heißt, es geht um die Zukunft, es geht
da
um die Erwartung.
Viele Unternehmer auch, okay, viele Regularien haben sich auch ganz schnell wieder verändert. Also die Bedingungen sind nicht konsequent immer gleich.
Genau. Und dabei muss man jetzt eben sehen, was wird da angesprochen. Es wird angesprochen, dass der Ausbau der Erneuerbaren nicht schnell genug geht. Stimmt, wir brauchen eine viel steilere Kurve. Ne? Aktuell zeichnet sich das noch nicht ab. Jetzt versucht man das zu dynamisieren. Netzausbau, Riesenthema. Da sind wir zu langsam gewesen. Immer hinterhergehangen hinter den Ansprüchen der Bundesregierung. Auch hier müssen wir schneller werden. Da sind sehr viele Themen angesprochen, die tatsächlich drängen.
Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Da ist ja auch Bayern, wird da immer wieder genannt, dass Bayern sehr schleppend im Netzausbau sei. Die unterirdischen Trassen würde überhaupt nichts vorankommen.
Ja. Das ist so. Also man hat da auch lange versucht, das von sich wegzudrücken, ne, dass man eben nicht so viel Trassenausbau bekommt. Es ist auch so, dass man natürlich durch ein dezentraleres Energiesystem vielleicht ein bisschen Trassenausbau sparen könnte. Das wurde immer angeführt, aber natürlich nicht den gesamten Trassenausbau. Dann diese Entscheidung, das unter die Erde zu legen, teuer, langsam. Hier muss man natürlich gucken, bei den Trassen, die wir in Zukunft bauen, können wir uns das in jedem Fall so leisten, das alles unter die Erde zu legen. Oder müssen wir eben hinnehmen, dass auch durch unsere Landschaft diese Trassen gebaut werden? Ich glaube, das ist schon ein ganz klarer Trade-off. Ne? Also entweder schaffen wir es, die schnell zu bauen und dann müssen wir eben zukünftige Projekte auch wieder überirdisch planen. Oder wir schaffen es eben nicht in dem Tempo, in dem es notwendig ist, die Stromversorgung auszubauen.
Wenn wir mal auf die Realität gucken, was der Bundeswirtschaftsminister angesprochen hat, ist der Bundeswirtschaftsminister mehr in der Realität oder der Bericht des Bundesrechnungshofes?
Also ich glaube, diese Mahnung ist schon sehr berechtigt. Ich glaube, man muss schon schauen, dass man diese Schnelligkeit tatsächlich auch an den Tag legt. Man muss auch schauen, dass man es nicht ganz so teuer macht, wie man es hier und da plant. Da muss man schon sehr konsequente Entscheidungen jetzt treffen. Und die Tatsache, dass wir an vielen Ecken und Enden aktiv werden müssen, das stimmt. Und wir dürfen auch nicht nur auf den erneuerbaren Ausbau gucken. Man guckt sehr gerne auf diese angenehmen Themen. Ne? Erneuerbaren Ausbau ist ja uneingeschränkt erstmal was Positives. Wir brauchen aber auch die Backup-Kraftwerke, wir brauchen auch die Netzkapazitäten, wir brauchen auch Flexibilisierung von Nachfrage. Und all diese Kosten, um diese Maßnahmen voranzutreiben, das kommt ja noch auf den Strompreis drauf. Wir können ja nicht einfach sagen, was kostet erneuerbarer Strom und das ist der zukünftige Strompreis. Nee. Sondern wir haben eine ganze Menge an Systemleistungen, um die wir uns kümmern müssen. Die erhöhen natürlich die tatsächlichen Stromkosten. Und dann haben wir noch ganz viele Abgaben und Umlagen seitens des Staates. Und da muss man natürlich auch sehen, also ein großer Teil des Strompreises für Endverbraucher, das sind ja die Abgaben und Umlagen. und nicht die Stromgestehungskosten.
Ich meine, fast 47% sind staatliche Preise.
Genau, und da darf man nicht sich zu viel Hoffnung machen, nur weil man irgendwie erneuerbaren Strom günstiger macht, dass deswegen der Strompreis beim Verbraucher massiv sinkt. Ja, also das ist nicht der Zusammenhang.
Energie ist ein spannendes Thema, werden wir jetzt genau drüber sprechen. Vorher schauen wir uns mal an. Energie, Wärme, Heizung, da gucken wir uns mal eine Technologie an, die es schon lange gibt, aber die jetzt so richtig im Aufschwung sich befindet. Georg Beinlich.
Der Norden bohrt. Und zwar nach Erdwärme. Aus 1300 Metern Tiefe strömt in Hamburg-Wilhelmsburg neuerdings 60 Grad heißes Wasser nach oben. Über ein Fernwärmenetz werden damit ab 2025 rund 6000 Haushalte mit Wärme versorgt. In Schwerin sind es 2000 Haushalte. Auch diese tiefengeothermische Bohrung reicht hinunter bis auf 1300 Meter. Die Sedimentschichten dort unten erwärmen das Solewasser auf 56 Grad. Oben wird es über Wärmetauscher und Wärmepumpen noch weiter erhitzt und in die umliegenden Häuser verteilt. Das Ganze braucht Strom für die Pumpen, ist aber langfristig effektiver als jede andere Heizmethode. Das gilt auch für einzelne Häuser, so wie hier in Hodenhagen. 10 Grad warmes Wasser reicht da schon aus. Dafür muss man nicht so tief bohren.
Wir machen Geothermiebohrung für das Feuerwehrhaus in Hodenhagen. 4 Stück, 130 Meter tief. Man kann hinterher mit heizen und auch mit kühlen.
Immer mehr Bauherren überzeugt diese innovative Art der Energiegewinnung. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie jedenfalls registriert einen starken Zuwachs.
Wir hatten vor 5 Jahren so ungefähr 1500 Anlagen pro Jahr, die neu dazugekommen sind. Mittlerweile haben wir fast das Doppelte. Und bei der Tiefengeothermie sind wir beim fast Vierfachen. Wir sind jetzt Anfang 2024 bei 24 Erlaubnisfeldern.
Es könnten schon viel mehr sein. So Inga Möck vom Leibniz-Institut für angewandte Geophysik. Viel zu lange wurde die Geothermie stiefmütterlich behandelt.
Man sieht Erdwärme nicht. Die ist zwar ständig da, wir haben also einen kontinuierlichen Wärmefluss in der Erdkruste, aber wir sehen sie nicht, wir riechen sie nicht und deswegen vergisst man sie oft. Man muss also wirklich die Geothermie in die Köpfe bringen und von da aus dann die Wärme in die Häuser.
Geothermie könnte im Norden, das zeigen die geologischen Karten, bis zu 50% der Wärmeenergie liefern.
Das hängt mit dem geologischen Untergrund zusammen. Es ist voll mit Sedimentgestein und in diesen Sedimenten ist heißes Wasser enthalten. Auf dem anderen Bild hier sieht man dann die sogenannte oberflächennahe Geothermie. Das sind dann Erdwärmesonden, Brunnensysteme oder Kollektoren. Man kann oberflächennahe Geothermie mit Erdwärmesonden nahezu überall machen, es sei denn, es ist genehmigungsrechtlich nicht erlaubt, weil zum Beispiel ein Wasserschutzgebiet vorhanden ist.
Für ein Einfamilienhaus betragen die Bohrkosten bis zu 25.000 Euro. Das schreckt viele ab. Dabei fördert der Bund bis zu 50% der Kosten. Und auch die Angst ums Grundwasser oder vor Erdbeben ist im Norden eher unbegründet.
Wir haben sehr genaue Kenntnisse über den Untergrund im norddeutschen Becken. Dadurch, dass es eben schon viele Tiefbohrungen gegeben hat. Aber natürlich weiß man auch so, wo das Grundwasser an welcher Stelle, in welcher Höhe liegt, wie nah unter der Oberfläche. Und so kann man sehr genau eben ausschließen, dass das Grundwasser gefährdet wird oder dass irgendwelche Erdbeben hervorgerufen werden würden.
Wer jetzt auch nach Erdwärme bohren lassen möchte, muss sich gedulden. Viele Bohrfirmen haben Wartelisten und suchen händeringend Fachpersonal.
Über das Thema Fachpersonal, Fachkräfte werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Aber wir müssen vielleicht vorweg einmal schicken, wenn wir erneuerbare Energie haben, Sonne, Wind. Das alleine reicht nie, weil wenn keine Sonne scheint, wenn kein Wind weht, brauchen wir Backup-Energie oder Speicher in genügendem Maße.
Genau.
Also das ist natürlich schwierig auch momentan.
Man hat verschiedene Möglichkeiten. Man hat diese Gaskraftwerke, die jetzt in der Diskussion sind, wo man die Kraftwerkstrategie hat und zusätzliche Gaskraftwerke bauen möchte, damit man dann aus der Kohle raus kann. Und die sind eben dafür gedacht, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint, dann würde man diese Gaskraftwerke nutzen, um dann diese Lücke abzufahren, die dann entsteht. Weil der Kunde will natürlich Strom, wenn er Strom verbraucht. Und jetzt hat man verschiedene andere Möglichkeiten. Man kann Speicher installieren, also für kürzere Phasen, die man überbrücken will, ist das ganz praktisch. Und man kann natürlich versuchen, dass man die Nachfrage flexibilisiert und stärker an das Erzeugungsprofil anpasst. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man dann so diese Backup-Kraftwerke teilweise vermeiden kann, wenn man sagt, man verschiebt Stromverbrauch stärker in lieber Stunden, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht.
Das heißt natürlich eine komplette Abkehr von dem, was wir über Jahrzehnte gewohnt waren.
Genau. Wir haben es andersrum gehabt. Ne? Wir haben den Kraftwerkspark so gebaut, dass die Nachfragelast abgefahren werden konnte. Und das dreht sich jetzt um. Jetzt haben wir ein angebotsgetriebenes System und müssen jetzt die Nachfrage auf das Angebot einstellen. Und das bedeutet dann eben teilweise auch sehr viel Digitalisierung. Weil man die Nachfrage natürlich besser auf das Angebot einstellen kann, wenn die Nachfrager auch wissen, wann sie denn den Strom verbrauchen sollen.
Das geht auch
intelligentes Laden,
Hausversorger, Energieversorger für private Haushalte müssen aber auch sehr viel stärker digitalisieren.
Aber auch Industrieunternehmen. Ne? Also so, es lohnt sich eben auch für die Industrie, Anlagen zu flexibilisieren. Wenn sie so ein Zementwerk haben, dann können sie eben dadurch, dass sie Speicher bauen für die Zwischenprodukte, können sie eben den Stromverbrauch sozusagen auch anpassen an die Zeiten, wenn er billiger ist.
So ein Speicher könnte zum Beispiel ja auch Wasserstoff sein. Wasserstoff ist einmal natürlich eine Möglichkeit, Dinge auch mit Energie zu versorgen, aber auch um Energie zu speichern. Welche Zukunft sehen Sie in Wasserstoff?
Ja, Wasserstoff brauchen wir in unserem Energiesystem. Man kann ja erstmal vieles elektrifizieren, aber eben nicht alles. Batterie, Mobilität kennen wir, Wärmepumpen sind im Gespräch, auch viele Industrieprozesse kann man elektrifizieren, direkt mit Strom betreiben. Aber es gibt eben Prozesse, die kann man nicht direkt elektrifizieren. Entweder weil sie sehr, sehr hohe Temperaturen brauchen oder auch, weil zum Beispiel Gas als Energieträger ersetzt werden muss durch wasserstoffbasierte Energieträger, die dann aber auch teilweise als Grundstoffe in die Produktion eingehen. Und dafür brauchen wir eine ganze Menge Wasserstoff. Und dann gibt es im Bereich der Kraftwerke, man möchte die Gaskraftwerke, die man jetzt baut, auf Wasserstoff umstellen. Dann werden die mit Wasserstoff betrieben. Dafür braucht man ihn eben auch. Und in der Mobilität, in der Schwermobilität wird es einen Anwendungsbereich geben.
Problem ist natürlich dabei, Wasserstoff herzustellen.
Genau.
Wenn man mal auf die Physik guckt, ist sehr energieintensiv.
Ist sehr energieintensiv. Und das Interessante ist eigentlich, wenn man sich mal anguckt, wir haben eine Studie gemacht, wo wir uns angeguckt haben, wie viel Wasserstoff würde man denn brauchen, wenn wir unsere Wirtschaft, so wie wir sie jetzt haben, weiter, also die Produkte so weiter produzieren in der Industrie. Dann braucht man schon ganz schön viel Wasserstoff, so 200 bis 300 Terawattstunden Wasserstoff, plus dann noch den Betrieb der Kraftwerke, plus dann noch so ein bisschen Schwermobilität, dann ist man so bei 500 Terawattstunden und dann bräuchte man schon ungefähr so 800 bis 1000 Terawattstunden Strom, um diesen Wasserstoff herzustellen. Und aktuell sind wir ungefähr bei 500 Terawattstunden, 500 bis vielleicht dann 600 Terawattstunden, die wir hier in Deutschland produzieren. Man sieht, es braucht immense Strommengen und das deutet darauf hin, nicht den gesamten Wasserstoff werden wir hier produzieren,
sondern zum Beispiel Marokko,
sondern wir werden ihn importieren.
Und dann
aus aller Welt eigentlich. Ne? Australien, Brasilien.
Transportkosten.
Richtig, das machen wir heute mit Gas und LNG aber auch schon. Mhm. Das funktioniert auch ganz gut. Wir haben ja in der Energiekrise gesehen, wir haben immer Pipeline-Gas aus Russland importiert und wir wollten es dann ersetzen und es ging überraschend gut, muss man schon sagen. Es war zwar für Deutschland sehr hart, ökonomisch.
Und teuer,
aber die Tatsache, dass wir es geschafft haben, in so kurzer Zeit das Pipeline-Gas zu ersetzen durch LNG, das ist schon auch sehr beachtlich. Und das zeigt auch, das ist das, was passieren wird. Man wird Wasserstoff auf Schiffen in Form verschiedener Derivate, also nicht den reinen Wasserstoff, sondern darauf basierende Energieträger, die aus Wasserstoff produziert werden, die wird man auf Schiffen transportieren und eben zum Beispiel nach Hamburg.
Dann hoffen wir natürlich, anlanden. Dass diese Schiffe auch CO2-neutral fahren können, das was sie momentan natürlich nicht.
Genau.
Das ist auch wieder eine Schwierigkeit. Ja. Ein Thema ist natürlich ganz in aller Munde, logischerweise. Alle möglichen Länder forschen daran herum, rund um uns herum entstehen neue Atomkraftwerke, sind Atomkraftwerke im Bau. Wir importieren Atomstrom aus Frankreich zum Beispiel. Was ist los? Verpassen wir in Deutschland den Zug, in dem wir nicht an neuen Reaktortypen, an Atomenergie forschen?
Ja, also bei der Atomkraft muss man ja sehen, dass Deutschland ein sehr spezielles Land ist. Das Land ist gespalten. Es gibt ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ist klar, ist ziemlich deutlich gegen
Atomkraft. Darf ich etwas sagen? Japan war auch gespalten.
Ja.
Durch Fukushima. baut jetzt wieder neue Reaktoren,
ja,
nach einer Volksbefragung.
Ja. Aber wir haben uns nun mal entschieden, auszusteigen und das sogar in der Energiekrise. Also ich war jetzt in der Energiekrise nicht dafür, direkt auszusteigen. Ich hätte gesagt, diese Atomkraftwerke, die jetzt noch betrieben wurden, die hätte man noch 3-4 Jahre laufen lassen sollen, damit man eben diese Phase der sehr hohen Energiepreise so ein bisschen abfedert. Jetzt aktuell ist es ja in aller Munde, dass die Energiepreise nicht so schnell sinken, wie man sich das wünschen würde. Ich hätte jetzt gesagt, die wir hatten, hätten wir noch weiter betreiben können, aber nicht mal dazu hat man sich politisch entschieden. Und das ist natürlich eine Situation, jetzt fragt sich für Deutschland, sollen wir das Thema jetzt immer wieder aufmachen? Letztlich braucht man ja auch eine gewisse Klarheit, eine gewisse Sicherheit. Also ich glaube, für Deutschland wäre jetzt in der aktuellen Situation zum einen mal eine gute Strategie, sich im europäischen Kontext damit anzufreunden, dass einige Länder eben weiter auf die Atomkraft setzen und sich damit auch abzufinden.
Mit den Ländern zu treffen.
Zu erwarten im Gegenzug, dass diese Länder dann unsere Strategie, jetzt Gaskraftwerke auszubauen, auch mittragen. Dass man da einfach pragmatischer miteinander zusammenarbeitet und sich nicht dauernd Knüppel zwischen die Beine wirft, zwischen Deutschland und Frankreich zum Beispiel. Das wäre schon mal ein guter erster Schritt. Und diese Atomdebatte, die wird uns auch nicht loslassen. Es gibt ja jetzt auch die Debatte um die nukleare Abschreckung in Europa, ja, im Zuge der drohenden Wahl von Trump und der Frage, steht dann die USA noch für die Sicherheit in Europa bereit? Und das ist natürlich eine Debatte, die irgendwie auch schon was zu tun hat mit der zivilen Nutzung von Atomkraft und wo sich fragt, können wir es uns als ganz große Volkswirtschaft eigentlich leisten, in der Forschung da nicht beizutragen zu diesen Überlegungen? Das ist natürlich auch eine Debatte, die ist jetzt nicht ökonomisch, aber das lässt einen schon auch noch mal drüber nachdenken, wie sollten wir eigentlich unser Verhältnis zur Atomkraft definieren.
Vielleicht noch mal überdenken und spätestens beim nächsten Wahlkampf wird das wahrscheinlich...
Wobei ich jetzt nicht so optimistisch bin, dass die Deutschen dann eine perfekte Kehrtwende hinlegen. Das ist sehr unwahrscheinlich.
Wir halten heute den Finger in die Wunde. Es geht weiter mit den Problemen, zum Beispiel Bürokratie, Andreas Moll und der ächzende Mittelstand.
Es geht nur noch schleppend voran mit der deutschen Wirtschaft. Betrug die Wachstumsprognose im November noch 1,3%, so liegt sie nun nur noch bei 0,2. Trübe Aussichten für den Wohlstand in Deutschland. Hohe Steuern und Sozialabgaben auf die Löhne, hohe Ausgaben fürs Militär. Bauarbeiten an Straßen und Brücken bremsen ganze Regionen aus. Oder die Energiewende hin zu E-Mobilität auf Schiene und Straße. Wo soll der Strom herkommen? Aus Atomkraftwerken jedenfalls nicht mehr. Fragen über Fragen. Wir haben an der Basis nachgehakt, wo der Schuh besonders drückt. Was beklagen die Betriebe, die das Land am Laufen halten, ob in der Bäckerei oder auf dem Bau?
Das Personalthema ist natürlich definitiv was, was uns umtreibt. Also nicht nur Fachkräfte, auch wirklich Arbeitskräfte.
Wir Unternehmer stellen uns einer Verantwortung und schaffen Arbeitsplätze, führen junge Leute ins Arbeitsleben, integrieren die in diese Arbeitswelt. Und da wird das unternehmerische Risiko meiner Meinung nach nicht ausreichend gewertschätzt.
Morgens 8:30 in Deutschland, in der Backstube der kleinen Konditorei in Hamburg-Eimsbüttel. Bürokratie sorgt hier für die absurdesten Vorgänge. Sie mussten beispielsweise dokumentieren, dass vom Mehlstaub keine Explosionsgefahr ausgeht. Chefin Rabea Lehfeld beklagt das.
Das hat uns einen 5-stelligen Betrag gekostet, viele Wochen und Monate Arbeit. Fragen Sie mal Ihre Nachbarn, Freunde, wie viele Fälle denen bekannt sind, wo es zu Explosion gekommen ist durch Mehlstaub, der von Hand in der Backstube verarbeitet wird.
Vom Mehl zum Mörtel. In Barsbüttel treffen wir Bauunternehmer Hendrik Wolfgram. Er berichtet von den Nöten seiner Branche dank der deutschen Wirklichkeit.
Ein Mittelständler in unserer Größenordnung muss sich jeden Tag der Herausforderung stellen, die Dokumentationspflichten, die Nachweispflichten einzuhalten. Und da ist es für uns schwierig, das auch so alles umzusetzen, was da gefordert ist.
Und bei Aufträgen hapert es oft an der konkreten Umsetzung vor Ort, wofür der Betrieb nichts kann.
Für uns Handwerker ist es schwierig, einen Parkplatz zu finden. Unsere Gesellen müssen schwere Materialien, schwere Gerätschaften zum Kunden transportieren. Und aufgrund der Beschränkungen, die es für Anwohnerparken, für weitere Möglichkeiten in der Stadt gibt, fehlt uns da so ein bisschen der Zuspruch von den Behörden, dass wir beispielsweise Parkausweise für Handwerksbetriebe erhalten.
Und als Bauunternehmer weiß er, es wird viel zu wenig gebaut in Deutschland. Stichwort Wohnungsnot. Mit der Folge Arbeitskräftemangel. Das merkt auch Rabea Lehfeld in ihrer Backstube.
Es gibt Mitarbeiter, die sich aus dem Bundesgebiet bewerben, die aber nicht nach Hamburg kommen können, weil es keinen Wohnraum gibt, der bezahlbar ist. Wir hatten es jetzt wirklich in den letzten Wochen, dass ein Mitarbeiter, der tatsächlich sehr qualifiziert war, den Job hier nicht angenommen hat, weil er eben nicht herkommen kann.
Die Mietpreise sind so immens gestiegen und gerade wenn man sich im ersten Ausbildungsjahr befindet, dann ist es doch schwierig, mit dem knappen Ausbildungsgehalt auch noch einen Wohnraum hier in Hamburg zu finden.
Immer mehr Unternehmen investieren nicht in Deutschland. Andere Länder locken mit Subventionsspritzen, wenn sie Geld investieren, produzieren und das zudem noch nachhaltig. BASF vergrößert sich in China, Miele baut ein Werk in Polen. Der Autozulieferer ZF und der Solarhersteller Meyer Burger investieren in den USA. Unternehmen, die hier bleiben, haben ganz grundsätzliche Sorgen.
Es ist wahnsinnig schwierig, Personal zu bekommen, motiviertes Personal zu bekommen. Und wenn man dann jemanden hat, ist die nächste Hürde eigentlich Wohnraum.
Wenn ich jetzt natürlich meine Ausbildung im Handwerk angehe und einen zukunftssicheren Arbeitsplatz habe, dann ist es natürlich ein absoluter Zugewinn für die Gesellschaft, weil ich nicht nur Fachkräfte schaffe, sondern auch sehe, dass Leute in das ganze Sozialsystem auch mit einzahlen.
Wichtig ist, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland wieder attraktiver wird. Bei diesen Bedingungen, wie kann das gelingen?
Tja, Eindrücke mitten aus dem Mittelstand ist schon wirklich haarsträubend. Fangen wir mal mit dem Thema Bürokratie an, Professor Grimm. Also ständig neue Vorschriften. Hat man das Gefühl, jeden Tag neue Vorschriften. Dann neue Verordnungen von der Europäischen Union. Es wird aber bei jeder politischen Partei vom Bürokratieabbau gesprochen, der dringend her muss. Ist denn der überhaupt realistisch?
Ja, ist nicht so einfach.
Ich glaube, das Gefühl habe ich auch. Ja.
Das haben auch schon viele Bundesregierungen.
Schon viel geredet
und wenig getan. Unter Angela Merkel hat man das ja auch schon versucht. Ne? Also es war immer Thema. Und es gab dann so Formeln wie One in, One out sozusagen. Wenn man eine neue Regel schafft, dann muss man eine abschaffen. Aber so einfach ist es ja nicht. Die meisten Regeln haben ja irgendeinen Sinn und schießen dann übers Ziel hinaus. Aber ganz abschaffen kann man sie eben auch nicht. Viele. Und deswegen muss man schon schaffen, Regeln so anzupassen. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen pragmatischer werden und auch ein bisschen mutiger werden. Ein Beispiel mal, zum Beispiel Umstellung der Verwaltung auf digitale Zugänge. Ja, jetzt wird immer diskutiert, wir müssen dann parallel noch den Papierweg aufrechterhalten, weil vielleicht können das ja die Leute nicht so schnell. Ja, und da muss man sagen, andere Länder machen das eben einfach so, dass tatsächlich der Papierweg abgeschafft wird.
Klar.
Und man daneben von der Bevölkerung erwartet, da den Zugang zu haben oder eben Menschen zu haben im Umfeld, die einem helfen. Und das funktioniert auch.
Ehrlicherweise denken ja viele Senioren, ich kann überhaupt nichts mehr per Telefon erreichen oder schriftlich machen.
Genau.
Dabei ist es bei uns noch längst nicht so digitalisiert, wie wir das vielleicht eigentlich bräuchten.
Genau. Und da ist natürlich ein Handlungsbedarf, dass man pragmatischer ist und dass man dann sagt, naja, dann stellt man eben auch konsequent um. Und erwartet es dann auch von den Menschen.
Vertreiben wir mit dieser Bürokratie, wir haben das ja schon gesehen, wo Unternehmen hinwandern, auch viele Unternehmer, die was auf die Beine stellen wollen, die ständig gegen eine Wand rennen?
Ja, sicherlich. Wir sind eben auch in vielen Dingen nicht pragmatisch genug und in vielen Dingen auch nicht offen genug. Wir wollen alles ganz genau kontrollieren. Bei der Zuwanderung ist es ja zum Beispiel auch so ein Thema. Wir haben ja keine Zuwanderungszentren, wo jetzt Migration in den Arbeitsmarkt tatsächlich, wo die Leute sich echt willkommen fühlen, sondern wir schleusen die Menschen dann über die Ausländerbehörden in den Kommunen, wo erstmal geguckt wird, ist jemand denn berechtigterweise da? Und es ist alles sehr langsam. Da müsste man wahrscheinlich eher separieren und überlegen, dass man für die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt auch getrennte Wege etabliert, die dann eben auch so komfortabel sind, dass die Leute auch zu uns kommen wollen und dass die Prozesse dann eben auch beschleunigt werden, schneller gehen.
Das ist ganz interessant, wo Sie das sagen. Die Menschen, die zu uns kommen wollen. Wir haben da mal eine Grafik, weil Deutschland ist nur noch auf Platz 15 im Beliebtheits, in der Attraktivität für hochqualifizierte Fachkräfte. Das ist natürlich, ja, da sind wir ziemlich abgehängt mittlerweile. Was können wir denn machen, damit wir mal wieder beliebter werden?
Ja, ich glaube, vielfältige Dinge. Und das geht von dem Schulsystem. Wir haben, glaube ich, gerade im Bereich Bildung schon ganz viele Handlungsbedarfe, weil unser Schulsystem gar nicht so gut ausgerichtet ist darauf, diese Diversität, die wir jetzt schon haben, unter den Schülern tatsächlich zu adressieren. Weil es gibt ja viele Schülerinnen und Schüler, deren Eltern sprechen kein Deutsch oder deren Eltern arbeiten auch Vollzeit. Die können gar nicht nachmittags sozusagen bei den Hausaufgaben geholfen bekommen. Und wir haben immer noch ein Schulsystem, wo der Erfolg in der Schule eben sehr stark davon abhängt, ob die Eltern sich kümmern können, dass ihr Kind tatsächlich erfolgreich ist. Wir haben eine große Segregation.
Das, Sie haben auch drei Kinder,
also insofern genau, wir haben eine große Segregation. Ich habe das auch selber erlebt. Man musste immer wieder selber sich auch engagieren, dass sie dann irgendwelche Referate schaffen oder Hausaufgabenbetreuung realisiert wird. Und dann eben auch diese starke Segregation. Wir haben oft die Schulsprengel. Dann gibt es Schulen, die eher so Brennpunktschulen sind. Und dann gibt es Schulen, die gut situiert sind. Und man hat das Gefühl, bei den Zuschnitten der Sprengel wird auch nicht so richtig darauf geachtet, dass eine gute Mischung stattfindet, sondern es wird eher durch den Zuschnitt der Sprengel noch extremer. Und das ist natürlich nicht geeignet, um tatsächlich Chancengleichheit für die Schülerinnen und Schüler herzustellen. Und wenn ich jetzt mal aus der Sicht der Fachkraft gucke, die nach Deutschland kommt und das System so sieht, die hat es erstmal auch schwer, sich zu orientieren. Und dann muss die Mutter vielleicht zu Hause bleiben, kann gar nicht arbeiten, weil eben mittags die Kinder dann schon von der Schule zurückkommen. Das ist natürlich unattraktiv.
Erstens, welche Fachkraft kommt zu uns? Weil wir erleben das ja seit 2015. Und so viele Fachkräfte, sagen viele, sind ja nicht zu uns gekommen. Die Zahlen belegen das natürlich auch ganz eindeutig. Und zweitens, muss man denn nicht auch ausländische Berufsabschlüsse mehr anerkennen in Deutschland? Und drittens, sollte man dann nicht, bevor auch Kinder in die Schule gehen, den Deutschunterricht sehr viel stärker fördern?
Genau, ich hatte ja schon gesagt, es ist vielfältig. Schulsystem ist das eine, Anerkennung von Abschlüssen ist das andere. Wir tun uns sehr schwer, die Leute in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Andere Länder machen das viel besser. Auch die Flüchtlinge, zum Beispiel aus der Ukraine, sind in Nachbarländern zu einem viel größeren Anteil in den Arbeitsmarkt integriert.
Bei uns arbeiten 70% nicht.
Genau. Und in anderen Ländern arbeiten eben 70% oder fast 70%. Und das ist natürlich auch ein großer Handlungsbedarf, dass man da pragmatischer ist. Das ist einerseits staatlich getrieben, dass Abschlüsse nicht anerkannt werden, Sprachkenntnisse in großem Umfang vorausgesetzt werden. Aber man muss auch an die Unternehmen appellieren, dass man da eben auch pragmatischer ist und versucht, die Leute zu integrieren, auch wenn sie noch nicht perfekt angekommen sind.
Dazu passt noch eine weitere Grafik, die wir Ihnen zu Hause mal zeigen möchten, und zwar die Entwicklung der Zahl der Erwerbstätigen. Momentan sind wir dabei rund 42 Millionen. Das wird bis 2060 bei pessimistischen Schätzungen um 10 Millionen zurückgehen. Da fragt man sich natürlich, es kommen ja auch viele Menschen zu uns und auch Menschen, die bei uns schon sind oder Deutsch oder wie auch immer. Natürlich sind die Sozialsysteme sehr belastet. Aber wenn wir immer weniger Geld durch die Erwerbstätigen in die Sozialsysteme hineinzahlen, wann geht das den Bach runter?
Ja, da sind wir jetzt wieder so ein bisschen am Anfang unseres Gesprächs. Das Arbeitsvolumen sinkt. Und das ist ein großes Problem für das Wachstum. Und das Wachstum, also moderates Wachstum, bedeutet eben im Umkehrschluss auch moderate Steuereinnahmen. Und da müssen wir uns schon anstrengen, dass wir das auffangen. Das können wir durch Zuwanderung auffangen. Wir können das auch auffangen, dieses sinkende Arbeitsvolumen, natürlich durch Automatisierung. Es wurde ja im Beitrag auch schon angesprochen, die Leute finden auch keinen Wohnraum. Viele Firmen werden auch mehr umstellen und viel mehr automatisieren, Software einsetzen, um Arbeit weniger notwendig zu machen. Und das bedeutet nicht, dass wir mehr Arbeitslose haben, sondern dass wir einfach mit den zur Verfügung stehenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hinkommen in der Volkswirtschaft. Also das ist in dem Fall gar nicht schlecht. Unternehmen werden das von sich aus machen, weil eben durch den Fachkräftemangel Arbeit teurer wird, die Löhne steigen. Und das ist natürlich ein großer Anreiz für Unternehmen, dort zu automatisieren, wo das geht.
Man fragt sich tatsächlich manchmal, wer soll das alles bezahlen? Wo die Produktivität doch auch sinkt, gerade in Deutschland. Professor Grimm, wir sind am Ende unserer Sendung. Das ist verflogen wie nichts. Wir sind tatsächlich schon kurz vor 7:30 jetzt mittlerweile. Deswegen muss ich hier leider abbrechen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Morgen kommt die wunderbare Kollegin Nadja Babalola von der Nordtour zu uns aufs rote Sofa. Jetzt, wenn Sie dranbleiben, gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Zum Beispiel Hallo Niedersachsen, Nordmagazin, Schleswig-Holstein-Magazin oder natürlich auch das wunderbare Hamburg-Journal. Ihnen einen schönen Abend. Und tschüss.